So, wir haben gelernt, die letzten paar Mal, Jesus hat mit seinem Blut für uns bezahlt. Und diese Tatsache, die wollen wir uns heute einfach mal gezielt in Bezug zur Heilung anschauen. Das kann man natürlich auch für jede andere Segnung nehmen, weil Jesus hat dafür alle Dinge bezahlt. Aber Heilung ist dann schon eine wichtige Sache. Wir lesen ja in den Evangelien, dass Jesus alle Kranken, die zu ihm gekommen sind, geheilt hat. Wenn sie im Glauben gekommen sind, natürlich. Und ja, ich denke, jeder weiß, wenn man krank ist oder vielleicht schwer krank ist, dann ist alles andere auch gleich nicht mehr so lustig und so viel wert, oder? Und deshalb ist es schon eine Basissache für einen Menschen, wenn er gesund ist und sein Zeug erledigen kann, oder? Dann hat man auch Freude. Wir beginnen mit der Basis des Ganzen. Die Basis ist, dass Jesus unsere Sündenschuld beglichen hat, indem er Lösegeld für uns bezahlt hat und damit hat er uns begnadigt. Sein Leben, sagt die Bibel, hat er als Schuldopfer eingesetzt. Für uns hat er es gegeben. Unsere Schuld ist damit beglichen. Der Beweis ist Jesaja 53, 10 und 11. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also hier steht es klar, schwarz auf weiß. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Also er hat sein Leben für uns gegeben als Schuldopfer, Sühneopfer, Sündopfer, wie man es auch nennen mag. Und unten heißt es eben hier, ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Er steht noch in der Zukunft, weil ja diese Prophetie auf Jesus hin war. Aber für uns gilt, er hat sie auf sich geladen. Darum sagte ja der Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das heißt für uns, weil wir nach dem Leben, für uns ist es weggenommen. Es muss erst noch weggenommen werden, für uns ist es weggenommen. Das Sühneopfer ist für uns gebracht. Damit hat er eigentlich schon von Anfang an Adams Sünde, die Sünde der Welt und natürlich unsere persönlichen Sünden auf sich geladen. Er hat die Strafe getragen. Das ist uns ja bekannt, aber ich sage es trotzdem immer wieder, weil. Ja, der Feind schläft nicht, der Verkläger der Brüder schläft ja nicht und will uns immer wieder auf irgendwelche Art und Weise einimpfen, dass wir Sünder wären oder sonst irgendeine Verdammnis unterjubeln. Und das ist das Allerschlechteste, was du machen kannst, wenn du dem Glauben schenkst. Weil dann hast du ja dem Satan und der Krankheit wieder eine Basis gelegt. Und die Basis der Krankheit ist die Sünde und die ist der Sünde entzogen. Ja, weil der bekannte Vers 2. Korinther 5, 21, ich setze den nochmal drauf, den, also Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dieser Tausch ist das, was am Kreuz geschah und das ist das A und O der ganzen Sache. Das ist sozusagen die neutestamentliche Grundlage für Heilungen. Weil Krankheit ist eine Folge vom Sündenfall. Ja, Sündenfall, als Adam und Eva sündigten. Vorher gab es eben keine Krankheit. Da gab es keine Sünde, da gab es nichts Schlechtes, nichts Böses. Sie kannten sowas nicht. Erst der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hat ihnen eben die Erkenntnis darüber gegeben und das war das Problem. Und Jesus, der Baum des Lebens, von dem essen wir im Glauben, hat uns aber wieder das Leben gegeben und die Sünde von uns weggenommen. Damit ist der Grund, die Sündhaftigkeit des Menschen, der Grund für Krankheit unterm Strich beseitigt. Es ist wichtig, dass wir es wissen, weil viele Christen, ja, ob ich geheilt wäre und was muss ich denn tun, dass ich geheilt wäre? Oder bin ich nur so ein schlechter Mensch, ein Sünder, dass Gott mich nicht heilt? Oder ja, welche Gedanken auch immer durch die Köpfe schon sausen. Die Krankheit hat den Ursprung in Adams Sünde. Und das haben wir dann über den Stammbaum her, von Adam her geerbt. Darum können Menschen krank werden, weil die Sünde, sagt uns Jakobus 1,15, gebiert den Tod. Ja? Erst kommt die Versuchung, dann wird gesündigt und dann kommt der Tod als Folge. Und Krankheit ist nichts anderes als eine Vorstufe von Tod. Und da müssen wir eben an die Wurzel der Sache gehen. Und die Wurzel der Sache ist eben der Sündenfall, die Sünde Adams. Diese sogenannte Erbsünde. Und Gott sagte zu Adam, wenn du von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, musst du sterben. 1. Mose 2,9. Das heißt, Adam ist nicht gleich umgefallen, war tot, sondern körperlicher Verfall ist eingesetzt, Alterung. Er ist ja doch noch ein paar hundert Jahre alt worden, aber früher oder später musste er sterben. Damals sind die Leute ja noch hunderte Jahre, 800, 900 Jahre alt geworden, was er nach Noah dann begrenzt wurde auf 120 Jahre, glaube ich. Aber wir sehen, aufgrund der Sünde ist dieser körperliche Verfall, diese Alterung in Gang gekommen, bis irgendwann eben der Tod einsetzte und der Körper gestorben ist. Und obendrein hatte dann Adam und alle seine Nachkommen Probleme mit dem Fluch, der dann auch über den Erdboden gekommen ist. Zum Beispiel Dornen und Disteln sind aufgewachsen, das gab es erst im Garten Eden nicht. Der Garten Eden war ein perfektes Umfeld für diesen Menschen. Und dann hat er das Problem gehabt. Ja. Und an dem sehen wir aber jetzt auch, aus dem Dilemma hat der Herr uns eigentlich befreit. Er hat uns mit seinem Opfer da rausgekauft von dem Sünderdasein, von dem Fluch, von all dem Zeug. Und da machen wir als Menschen oft oder als Christen oft einfach den Fehler, dass wir mehr auf das schauen, was unser Umfeld uns liefert, die Sinne uns vermitteln, was wir gelernt oder gesehen oder gehört haben, was schlecht ist. Ja, wir befinden uns da oft einfach noch auf dieser Ebene vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und nicht auf der Erkenntnis vom Baum des Lebens. Da müssen wir ein bisschen Fokus hinrichten auf den Baum des Lebens, weil vom Baum des Lebens können wir uns sättigen. Da haben wir ewiges Leben aus diesem Ding. Jesus sagt ja, dass wir eingepfropft sind in einen edlen Ölbaum als Gleichnis. Ja, und wenn jemand eingepfropft ist in einen Ölbaum, dann kann er von diesem Öl ziehen oder wird er versorgt von diesem Öl und kann Frucht bringen. Das ist eine Bildersprache. Okay, ja, aber unser Leib, die Bibel nennt ihn, oder Paulus nennt ihn den Leib der Niedrigkeit, der ist leider noch nicht vollkommen erlöst und er altert und er stirbt irgendwann, oder? Sehen wir doch tagtäglich, wenn man so schaut oder wenn man schon lange im Glauben ist, dann hat man auch Christen gekannt, die inzwischen gestorben sind. Oder eigentlich muss ich sagen, entschlafen sind, weil sie sind ja nicht gestorben in dem Sinn, sondern sie sind nach Hause gegangen, entschlafen und den Körper, den haben sie dann zurücklassen müssen, weil, das sagt uns der Paulus in Römer 8,10, weil unser Leib tot ist wegen der Sünde, wegen dem Sündenfall. Ja, nicht dabei verwechseln mit eigenen Sünden, die ich getan habe, sondern der grundlegende Status, die Ebene, auf der sich unser Leib befindet, ist auf der sündigen Ebene und da altert er, da wird er irgendwann abgelegt und wird begraben. Aber hier sagt der Paulus weiter, der Geist aber ist Leben, ist lebendig, wegen der Gerechtigkeit, die er empfangen hat. Ich lese mal den ganzen Vers Römer 18. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und unser Blick richtet sich auf den Bereich des Geistes, weil der Geist in uns auch unseren Leib beeinflusst. Auch wenn der Leib auf der sündigen Todesebene sich noch befindet und älter wird und so weiter, wird er doch immer wieder vom Geist erfrischt und gestärkt und, wenn er krank geworden ist, geheilt oder auch befreit, wenn er von dämonischer Aktivität belastet ist. Wir Christen sollen nämlich nicht an irgendeiner teuflischen Krankheit einmal sterben. Ja, wie manche sagen, ja, an irgendwas muss man ja sterben. Ja, das ist eine Meinung, aber das ist eigentlich nicht Gottes Meinung. Sondern wir sollten eigentlich, wenn wir mal alt sind, das ist jetzt der Idealfall, bei bester Gesundheit den Leib verlassen, weil Gott uns nach Hause holt. Ja, nehmen wir mal an, du bist jetzt 80, 90, 100 Jahre alt, so in dem Ding, Und der Herr, er ist ja dann unser Herr, er bestimmt ja dann, wann stirbt ein Mensch und wann nicht. Und nicht die Krankheit und der Satan, der hat ja kein Recht mehr, wenn wir es ihm nicht geben. Der Herr ruft uns nach Hause, dann verlässt der Geist und die Seele den Leib, geht zum Herrn und dann stirbt der Leib. Der Mensch ist vorher, geht raus und dann stirbt er erst. Das ist der Idealfall. Das ist Siechtum, das soll im weltlichen Sinn, möchte ich sagen, so dass es normal ist. Das gehört nicht für die Gotteskinder. Das mag für die Ungläubigen so sein, religiöse Leute, oder die das einfach nicht im Glauben sehen können. Aber für die, die im Geist stark sind, die mit dem Herrn wandeln, soll das einfach nicht so sein. Der Psalm 92, 14 bis 16 sagt uns, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sie sind saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Ja, er vergleicht es ein bisschen mit einem Baum. Und die gepflanzt sind im Hause des Herrn, sind die, die Wiedergeborenen, die mit Jesus in Gemeinschaft leben, auf der Bereich des Geistes, die ja, in seinem Bund stehen, das sind die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und sie werden grünen, das heißt, die leben, die sind nicht welk oder dürr oder sonst was. Sie werden auch noch, wenn sie uralt sind, im greisen Alter, gedeihen, saftvoll und grün sein. Und dann sagt er eben weiter, um was zu tun, das Evangelium zu verkünden. Zu verkünden, dass der Herr ein gerechter Gott ist und dass er die Leute, die glauben, aus diesem Glauben heraus gerecht macht, zum Beispiel. Also denkt nicht so, oh, werde ich alt, werde ich dement, werde ich klapperig oder kann mein Zeug nicht mehr erledigen. Das vermitteln uns die Sinne und rundherum und alles, das ist schon klar. Die Erfahrungswerte, aber es ist nicht Gottes Maßstab für Christen. Gottes Maßstab ist sein Wort und es sagt, auch wenn wir so alt sind wie ein Greis, deswegen müssen wir nicht sein wie ein Greis, sondern wir sollen, wenn wir alt sind, auch noch immer saftvoll und grün sein und das Evangelium verkünden. Und das kommt aus dieser engen Gemeinschaft mit Jesus. Das ist die Voraussetzung. Ja, es mag sein, dass der eine oder andere zwar gläubig ist und wiedergeboren ist, aber nicht in der engen Gemeinschaft mit Jesus lebt, also die Rebe nicht so am Weinstock hängt, wie sie hängen soll, und dann auch nicht so ja, erfüllt wird vom Weinstock her mit dem Leben, und dann kann es schon sein, dass dem auch in der Richtung geht, wie es den Ungläubigen geht. Darum ist immer wieder wichtig, in diese Gemeinschaft mit Jesus zu gehen, auf der Ebene des Geistes, damit wir auch im hohen Alter noch von diesem Ölbaum ziehen können, ja, saftvoll und grün sein, frisch Frucht bringen können, eben fit sein und das Evangelium, wenn es passend ist, den Leuten erzählen. Die Erlösung unserer Leiber, diese vollkommene Erlösung, steht halt einfach nur aus. Die Bibel sagt es und sie wird aber kommen, das sagt uns auch das Wort. Und weil es so ist, dass der Leib noch auf der Ebene der Sünde, der irdischen Ebene sich befindet, ja, sagt uns Paulus mal, da seufzen wir manchmal. Ja, wir sind manchmal müde und wenn es blöd hergeht, auch mal krank, oder? Es ist ja schon mal unangenehm, wenn man erkältet ist oder eine richtige Grippe hat, muss ja nicht einmal was Ernstliches sein. Man seufzt, man jammert, oder? Weil es nicht schön ist. Und das sagt uns der Paulus im Römer 8, 23. Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, wir haben aber die Erwartung, dass unsere Leiber eines Tages vollkommen erlöst werden, verwandelt werden. Und das wird in einem Augenblick geschehen, sagt uns der Paulus. Ja, das ist ein Geheimnis. Das hat er den Korinthern hier geschrieben, 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Ja, das ist dann der Endsieg, da ist dann der Tod beseitigt, die Sünde total weggenommen, dann wird der Leib verwandelt und hat Unsterblichkeit, kann nicht mehr sterben. Die vorher Entschlafenen kriegen einen neuen Leib, sie stehen auf und dann sind wir alle wieder in dem Zustand oder im besseren Zustand als Adam war. Das ist die große Hoffnung, die wir als Christen haben, die Auferstehungshoffnung oder eben diese Verwandlung. Sonst wäre es ja doch alles ein bisschen trostlos, das Ganze da, oder? Aber wie gesagt, zurzeit ist unser Leib noch auf der irdischen Ebene und wird manchmal von Krankheiten bedrängt. Deshalb lernen wir im Glauben, dass Jesus für unsere Krankheiten mit seinem Blut bezahlt hat, weil er eben die Sünde weggenommen hat, mit seinem Blut die Sündenstrafe gesühnt hat. Krankheiten, die uns bedrängen, bedrängen uns zu Unrecht. Das ist ein Unrecht, das sollte eigentlich nicht so sein, weil Jesus unsere Krankheiten trug. Das ist Fakt, das sagt uns das prophetische Wort schon aus Jesaja 53. Und aus dem Grund hat auch Jesus die Kranken geheilt. Und wir können aus der Bibel lesen, dass Heilung oder wenn du nicht krank bist, dass du gesund bleibst, dass das unser geerbtes Recht in Christus Jesus ist. Ja, wenn man gesund ist, fit an Geist, Seele und Leib, dann ist doch schon vieles gewonnen, oder? Wir Christen, wir sollten Krankheiten nicht akzeptieren. Ja, viele lassen sich's einfach gefallen, weil sie meinen, ja, das ist halt normal und dann brauche ich eine Medizin und dann brauche ich einen Arzt und dann wird's wieder oder auch nicht. Nichts gegen eine Medizin und nichts gegen einen Arzt. Aber Oberarzt ist Jesus, weil irdische Ärzte können manches, aber vieles können sie nicht. Und der Oberarzt, Jesus, kann alles machen, kann alles heilen und er will auch heilen, weil er eben dafür ans Kreuz gegangen ist. Also widerstehe durch den Glauben jeglicher Krankheit und Gebrechen vehement, weil Tatsache ist, Jesus hat sie bereits an seinem Leib ans Kreuz getragen. Da, wie sagt man, beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist Fakt, das ist eine vollbrachte Tatsache. Und Jesus hat eben das am Kreuz für uns getan, nicht in erster Linie für sich, sondern für uns. Und er hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Ja, das heißt eigentlich, es ist bezahlt. Ja, eine Zahlung wurde für uns im Himmel geleistet, als Jesus als Hoherpriester sein Blut in den Himmel gebracht hat, unsere Sünden und Krankheiten damit abgezahlt hat, könnte man mal sagen. Und ich habe es letztes Mal gesagt, es war nicht eine Ratenzahlung, sondern es war die volle Zahlung. Der volle Preis wurde bezahlt. Für unsere Heilung, Rechtfertigung ist im Himmel bezahlt. Und auf diese Tatsache müssen wir uns immer wieder berufen. Vor allem dann, wenn wir eben bedrängt werden von irgendwelchen Leiden, Krankheiten, Schwachheiten, Schmerzen und was sonst es ist. Weil Krankheit kommt nicht von Jesus, kommt nicht vom himmlischen Papa und kommt schon gar nicht vom Heiligen Geist. Krankheiten sind ein Werk Satans und Satan und seine Krankheiten haben eben kein legitimes Recht mehr an uns, weil wir sind ja in Christus Jesus. Er ist unser Erlöser, Retter und er ist unser Schutz. Er ist der edle Ölbaum, in den wir eingepfropft sind. Wir sind herausgenommen aus dem unedlen Ölbaum, aus der Erblinie Adams. Und durch das, dass wir das erkennen und im Glauben festhalten und nehmen und aussprechen, wird sich das auch immer mehr manifestieren. Also unsere Erlösung, Befreiung, Heilung wurde durch das Blut Jesu erkauft. Mit seinem Leben, mit seinem Blut hat er eben bezahlt. Es ist beglichen, es ist bezahlt. Es muss erst rein, nicht bloß in den Kopf, sondern ins Herz muss es rein, damit es auch dann zur vollen Entfaltung kommt und sich manifestiert. Wenn es bloß im Kopf steckt, dann hat man manchmal dann schon Schwierigkeiten. Ja, man weiß alles und trotzdem geht nichts. Darum predige ich das immer wieder und sage so intensiv, damit wir echt wirklich das ergreifen und in unserem Herzen Basis bekommen, dass diese Worte die Lügen und den Unglauben und den Zweifel und die schlechten Erfahrungen der Welt überschreiben, könnte man es einmal so sagen. Und wenn du dich auf das Blut von Jesus berufst, spricht es auch für dich. Es ist vor den Thron Gottes gebracht worden, in das Allerheiligste, und es wurde angenommen. Es konnte nicht abgewiesen werden, weil eben das Opfer perfekt war, weil es ein sündloses Blutopfer war. Und es ist unmöglich, das abzuweisen, weil es hat alles erfüllt, was notwendig war. Und dort macht dieses Blutopfer eine Aussage zu unseren Gunsten. Und es spricht sich auch für unsere Heilung aus. Also denk daran, wenn du das nächste Mal für irgendeine Sache betest, wo du Heilung benötigst, dann berufe dich auf dieses Blutopfer, weil es hat sich auch für deine Heilung ausgesprochen. Auf dieser Schiene des Glaubens an dieses Blutopfer können wir eben mit Freimütigkeit vor Gottes Gnadenthron kommen und unsere Worte werden seine Ohren erreichen. Den Weg hat Jesus für uns gebahnt. Wir haben ja letztes Mal gesagt, die Zahlung ist geleistet, also wird auch geliefert. Das heißt, wird auch erhört, weil bezahlt ist, wird die Ware geliefert. Das ist eigentlich ganz logisch und normal. Aber glaube es. Intensiv glaube es. Ohne Glauben funktioniert es halt einfach nicht oder schlecht, sage ich mal nicht. Möchte ich nicht sagen, weil es gibt manchmal Ausnahmefälle, wo seine Gnade einfach noch eine Schippe drauflegt, damit derjenige jetzt einmal erst sieht, wer der Herr ist. Weil das Blut im Himmel erhört wurde, werden auch unsere Gebete erhört. Und die Heilungsgebete. Oder wenn wir Hände auflegen um Heilung und uns im Bewusstsein auf dieses Opfer von Jesus berufen, fließt Heilungskraft und Heilungskraft bewirkt zwangsläufig Heilung. Wenn Gott dein Heilungsgebet ablehnen würde und du dich aber auf sein Blut berufen hast, dann würde er eigentlich das Blutopfer von Jesus ablehnen. Und das geht ja schon gleich gar nicht. Ich kann das nicht noch einmal ablehnen, weil es ist angenommen, es ist akzeptiert und es ist auf Ewigkeit gültig. Wir waren Sünder, sagt uns Römer 5,8. Und das heißt, im Umkehrschluss, jetzt sind wir eben keine mehr. Und damit ist jeglicher Krankheit und jeglichem Werk Satans die Grundlage, jedes Recht uns zu belangen, entzogen. Ja, ich habe vorher schon gesagt, der Krankheit ist der Boden unter den Füßen entzogen. Weil es kursieren da so viele Aussagen in der Christenheit, warum man ja noch krank ist oder warum dieses und jenes. Aber der Krankheit ist tatsächlich die Basis entzogen. Die Ursünde ist die Basis und die ist gesühnt und getilgt. Fertig. Da gibt es keine Rückgängigmachung. Das ist durch das Opfer von Jesus einfach geschehen. Jesaja 53,4, deutlicher kann man es eigentlich fast nicht sagen. Da sagt uns der Prophet, jedoch unsere Leiden, unsere, also da sind wir alle mit dabei. Er, Jesus, hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Wunden, durch sein Opfer, durch sein Blutvergießen ist uns diese Heilung geworden. Sie gehört uns. Und durch Glauben wird diese Tatsache in unserem Körper, Seelen, je nachdem, wo das Problem liegt, auch manifest. Und außerdem werden dämonische Mächte durch diese Wahrheiten vertrieben. Das sind oft dämonische Mächte, die hinter einer Krankheit stecken, die einen Menschen besagen und da muss er freigemacht werden. Ich komme da jetzt einmal gleich auf eine Schriftstelle, die das beweist. Aber eben aufgrund dieser Worte, Jesaja 53, ist es Fakt, dass wir keine Krankheit, Gebrechen und Leiden und Schmerzen akzeptieren sollen, weil sie ja Jesus getragen hat. Es wäre fast beleidigend für Jesus, wenn wir Krankheiten akzeptieren, wenn wir genau wissen, dass Jesus sie ja schon an seinem Leib getragen hat. Und wenn du das ein bisschen intensiver anschaust, welche Leiden, dass er da gehabt hat in seinem, ja, vom Garten Gethsemane an bis zum Tod am Kreuz, dann siehst du, er hat tatsächlich getragen. Und damit hat er uns das Recht für Heilung erkauft. Kannst du das sehen? Das muss man sehen können. Jawohl. Aber dann glaubst du, wenn du das sehen kannst, wenn dir das klar ist, wenn das, ja, nicht bloß im Kopf, ja, ich weiß es doch, erzählst mir immer das Gleiche oder so. Nein, es muss einfach noch, solange die Krankheit nicht weg ist, solange die Heilungen nicht geschehen, müssen wir zwangsläufig mit diesen Wahrheiten arbeiten, dass unsere Herzen vollkommen mit diesen Wahrheiten erfüllt werden. Und dann werden sie sich auch manifestieren, weil mit dem Herzen wird geglaubt, aber nicht mit dem Verstand, mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Ich höre dann immer wieder, oder jetzt eigentlich schon lange nicht mehr, früher immer wieder, aber es sind doch nicht alle geheilt oder es werden doch nicht alle geheilt. Für den ist gebetet worden, ja, der ist auch nicht geheilt worden und so weiter. So Einwände werden dann oft gebracht, wenn man sowas sagt. Ja, da geht die Diskussion eigentlich darum, Glauben kontra Schauen. Glaube ich oder schaue ich? Auf was stütze ich meine Einstellung zur ganzen Sache? Viele glauben halt einfach das, was die Sinne ihnen vermitteln, mehr als das, was das Wort Gottes ihnen vermittelt. Und das ist Gift. Das ist schlecht, wenn man das Wort Gottes anzweifelt unterm Strich. Das ist nicht gut. Also das Schauen, die Sinne, die Augen und die Ohren und ja, was halt so mitgekriegt hast, was gelernt hast, was du in der Zeitung gelesen hast oder im Internet, was jetzt wieder für irgendeine Krankheitswelle geht, das versucht, das Wort Gottes zu übertönen, zu ersticken. Aber wir machen es umgedreht. Wir versuchen oder tun mit dem Wort Gottes den Schrott der Welt, das Irdische, das, was die Sinne vermitteln, überschreiben mit der Wahrheit von Gottes Wort. Und auf der Grundlage von Gottes Wort und seinem Erlösungswerk am Kreuz, dem Blut, können wir mit Freimütigkeit zum Gnadenthron treten, Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe empfangen. Haben wir ja schon oft gelesen. Und wenn wir auf diese Schiene kommen, wird der Herr auch dementsprechend antworten und durch den Heiligen Geist werden Heilungen oder gar Wunderheilungen geschehen. Er hat uns nämlich ein Recht darauf gegeben, ein Recht auf Heilung, Befreiung, Segen, Gesundheit durch sein Blut im Namen Jesu. Und die Bibel sagt, unser himmlischer Papa führt unser Recht auch aus. Und Jesus hat nicht gelogen, oder? Er hat es für uns erkauft und er hat uns die Wahrheit gesagt. Oder denkt jemand, oh, ob das da so stimmt, ob das, ja, ich mag es gar nicht sagen, was man anzweifeln könnte. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, dem Wort Gottes zu glauben. Und Jesus hat klipp und klar gesagt, er wird es nicht lange hinziehen, er wird unser Recht ohne Verzug ausführen. Lukas 18, 8. Aber er sagt auch ganz klar, wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Also es hängt einfach mit Glauben zusammen. Und darum wollen wir durch diese Lehren und diese Wahrheiten unseren Glauben auch trainieren und hochziehen. Glaube ich wirklich, ist so eine Frage, die man sich selber stellen muss. Oder stimme ich bloß vom Verstand zu, weil es in der christlichen Gemeinde so üblich ist, dass man da Ja und Amen sagt. Oder weil dein Verstand einfach das schon oft gehört hat. Wie gesagt, leite diese Frage weiter an dein Herz. Und welche Antwort gibt dein Herz? Zweifelst du noch im Verborgenen, was du ja nie zugeben würdest? Wenn das ist, dann musst du an deinem Herzen schrauben, da Stellschrauben ein bisschen drehen. Wahrheiten wirken wie ein Wasserbad, das Wasserbad des Wortes, sagt die Schrift, gereinigt werden, durchdrungen werden und dann funktioniert auch der Glaube. Und das kann man durch Lesen, durch Hören, durch Sprechen dieser biblischen Wahrheiten ins Herz schreiben, bis alles andere überschrieben ist. Sicher? Damit musst du rechnen, dass der Feind versucht, es aufzuhalten, dass der Feind versucht, dir wieder seine Lügen unterzujubeln, dass die Leute über den Weg rennen, die sagen, du mit deinem Zeug da oder keine Ahnung was. Aber das muss man dann ein bisschen aus dem Weg gehen und ja, diesen Pfeil an dir vorüberziehen lassen. Du musst nicht jeden Angelhaken, den dir der Satan hinhängt, anbeißen. Aber den Angelhaken, den der Herr uns hinhängt mit Gottes Wort, den dürfen wir jederzeit anbeißen. Der Paulus hat an die Thessalonicher mal geschrieben, also er betet, dass er zu ihnen kommen kann und das vollenden, was an ihren Glauben mangelt. 1. Thessalonicher 3,10 steht es drin. Ja, das sehen wir. Die haben auch nicht alles gleich so perfekt geglaubt. Die haben auch an ihrem Glauben arbeiten müssen. Der Paulus wollte an deren Glauben arbeiten, dass ja, was ihnen noch fehlt, dass das dazu bekommen an Glauben. Das konnte er als Apostel tun. Dann sind wir ja eigentlich in guter Gesellschaft, oder? Wir müssen auch das vollenden, was an unserem Glauben mangelt, an unserem Glauben im Herzen. Ja, Verstand ist gut, weil dann kannst du ins Herz hineinfallen. Wenn es nicht im Verstand ist, dann wird es auch ins Herz nicht rein können. Aber der Verstand fängt einmal an, der nimmt es auf. Und wenn er ihm Glauben schenkt, dann dringt es durch und erfüllt das Herz mit dieser Wahrheit. Und dann wird auch der Geist sich freisetzen und eben Heilungen sich manifestieren. Wenn du die Bibel liest, in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, dann liest du von wunderbaren Heilungen und Heilungswundern. Das ist schon mal gut, weil da kannst du so sehen, was bei Gott alles möglich ist. Ja, wenn Blinde sehen, Lahme, die von Geburt an lahm waren, wieder laufen können und schlagartig springen und tanzen können, Aussätzige gereinigt werden, ja, und so weiter, dann siehst du, Gott steht nicht vor dir und sagt, deine Sache schaffe ich jetzt nicht. Das wäre wieder eine dicke Lüge, die man vom Satan eingeschleust bekommen hätte. Nehmen wir nicht an, oder? Wir nehmen das an, was uns die Bibel vermittelt, und das baut unsere Hoffnung und auch unseren Glauben auf. Lies das immer wieder, das soll dich ermutigen, das soll dich nicht entmutigen und sagen, ja, bei denen hat es ja funktioniert, aber bei mir ist wieder nichts. Also den Gedankengang darfst du nicht aufnehmen. Sondern musst denken, ja, wenn es bei denen funktioniert hat, dann kann es bei mir genauso funktionieren. Bei Gott sind alle Dinge möglich, oder? Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. So, jetzt komme ich zu dem Vers, wo ich vorher schon gesagt habe. Da haben wir einen guten Vers, der uns sagt, dass Krankheiten vom Satan kommen. Das ist Apostelgeschichte 10,38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Ja, das sagt uns klipp und klar, die Kranken waren vom Teufel überwältigt. Irgendeine dämonische Macht hat sie attackiert und hat ihnen eine Krankheit ans Bein geflickt, so bildlich gesprochen. Sie waren überwältigt, sie konnten nicht widerstehen und dann waren sie eben schwer, sehr schwer krank. Ja, wenn du blind bist oder lahm bist oder aussätzig bist und du nicht einmal unter die Leute mehr gehen darfst, das sind schon heftige Dinge. Aber Jesus hat diese Werke Satans zerstört, weil Gott ihn gesalbt hat mit dem Heiligen Geist, mit Kraft und hat die Leute wiederhergestellt. Das ist der Wille Gottes. Er kann ja nicht sagen, ob Gottes Wille das ist, dass die Leute gesund werden. Klipp und klar ist es Gottes Wille. Jesus hat den Willen Gottes getan, Gott war mit ihm und deshalb konnte er das auch tun. Gott war mit ihm, Gott ist auch mit uns, mit allen, die ihm glauben. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Gottes Wille ist, dass die Kranken gesund werden. Und Jesus hat nicht zu einem gesagt, ey, du bist ja so ein schlimmer Sünder, bei dir, nein, da mache ich jetzt nichts. Du musst erst einmal Buße tun. Nein, oder nicht? Er hat immer gesagt, hey, dein Glaube ist groß. Deine Sünden sind dir vergeben, hat er zu dem Lahmen gesagt, den sie durchs Dach runterlassen haben. Und hat ihn geheilt, ja, damit ihr seht, dass der Menschensohn auch Sünden vergeben kann. Und die Pharisäer haben sich furchtbar aufgeregt drüber. Wie kann der Sünden vergeben? Das kann ja nur Gott. Aber Jesus war ja Gott und er hat die Vollmacht von Gott bekommen, um Sünden zu vergeben und Kranke zu heilen, Wunder zu wirken. Weil eben Fakt ist, dass Jesus die Krankheiten am Kreuz getragen hat. Auch damals war das schon Fakt, obwohl er noch nicht am Kreuz war. Aber die Schrift, Jesaja 53, das Wort war schon festgeschrieben. Und es heißt auch in Matthäus 8,17, Jesus hat geheilt, Weil im Propheten Jesaja geredet ist, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Er hat sich selber auf dieses Wort vom Propheten gestützt und hat es in die Tat umgesetzt und hat geheilt, obwohl er es ja noch gar nicht am Kreuz getragen hatte, nach unserer Zeitrechnung. Ja. Aber wie gesagt, im Geist gibt es keine so eine Zeitrechnung, wie wir auf der Erde hier erfunden haben. So, hört sich alles super toll an, aber jetzt kommt die Gretchenfrage, wie man so schön sagt. Was tun, wenn es sich mit der Erfüllung des Gebets etwas länger hinzieht? Wenn es scheinbar gar nicht erhört wurde? Du hast um Heilung gebeten und es hat sich nichts getan. Erstens stimmt es nicht, dass es nicht erhört wurde, weil die Schrift sagt, dass jeder Bittende erhört wird. Ja. Gut, aber es ist nicht geworden. Was nützt dir das, wenn es nicht geworden ist? Dann sagen wir erst einmal unser Motto, Niederlagen werden nicht akzeptiert, oder? Aufgeben ist für uns keine Option. Weil wenn wir aufgeben würden, würden wir das Wort Gottes irgendwo ausklammern oder in die Ecke legen oder übertönen mit irgendeiner faulen Ausrede. Aufgeben ist für uns Christen keine Option, auch wenn die Heilung sich etwas länger hinzieht. Ja. Dann mach's halt einfach so, frag mal nach, klopf mal beim Vater im Himmel an und sag ganz einfach, Herr, was ist mit der Erfüllung meines Gebets? Ich habe gebetet in Jesu Namen, ich habe mich auf dieses Blutopfer berufen, ich habe aufgrund der Worte Jesajas 53 gebetet und es ist mir noch nicht geworden. Das ist eine ganz legitime Art des Glaubens. Warum auch nicht? Ja? Du berufst dich ja gerade wieder auf diese Dinge und dann kann man auch nachfragen, anklopfen. Schlechter wäre es, wenn jemand dann Gott anfängt zu schimpfen, weil er es nicht getan hat. Ja, das ist dann ein anderes Thema. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 7, ab Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Also da müssen wir dann manchmal suchen, in der Bibel zum Beispiel, was ist Gottes Wort jetzt für meine Sache oder anklopfen. Ja, und der Herr sagt, es wird geöffnet werden. Der Suchende wird eine Antwort bekommen. Dem Anklopfenden wird aufgetan werden und die Bitte wird erhört werden. Und Gott gibt dem Menschen, sagt er weiter, nicht einen Stein, wenn er um ein Brot bittet. Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet. Das macht er nicht. Er ist ein guter Vater und er gibt seinen Kindern gute Gaben. Also suche und klopfe an und du wirst von Gott für dich persönlich eine Antwort bekommen. Diese Antwort kann nicht ich dir geben. Ja, ich muss für mich nachfragen und anklopfen und suchen und du für dich. Es zwingt dich praktisch gesagt ein Stück weit in die Gemeinschaft mit Gott. Ja, ist auch wichtig, weil ein Problem kann dich von Gott wegbringen. Passiert auch bei vielen, die dann sauer sind auf den Herrn und enttäuscht und ja, gehen vielleicht noch eine Zeit lang in den Hauskreis oder so oder in den Gottesdienst. Innerlich haben sie sich von ihm getrennt und sind bitter geworden. Das ist eine Art. Die bessere Art ist, das Problem, die Schwierigkeit oder das noch nicht geworden sein deines Gebetes, zieht dich immer näher hin zu ihm. Weil du wissen willst, was Sache ist, weil du die Antwort unbedingt haben willst, die Gebetserhörung unbedingt haben willst. Das ist die richtige Methode. Ja, so haben sich auch bei Jesus manche hartnäckig durchgekämpft und haben ihr Wunder bekommen. Ja, der blinde Bartimäus hat geschrien, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und die Leute sind gekommen und gesagt, sei ruhig, stör uns nicht, so ungefähr, sitz da hin und halt dein Maul, auf meine Art und Weise gesprochen. Aber er ließ sich nicht abbringen und hat weiter geschrien. Und Jesus hat ihn gehört und hat gesagt, bring den her. Und der ist geheilt worden, das konnte er wieder sehen. Die blutflüssige Frau hat alles auf eine Karte gesetzt, hätte sie nicht so dieses Risiko eingegangen, jetzt unter die Leute zu gehen und vielleicht gesteinigt zu werden, dann wäre sie nicht geheilt worden. Also suche, klopfe an, sei hartnäckig und beharre auf deine Rechte, die du hast in der Stellung eines Gerechten durch den Glauben an Jesus und sein Blutopfer. Da lassen wir uns oft viel zu leicht davon abbringen. Aber wir haben, praktisch gesagt, ein Recht auf Segen, auf Heilung, auf Befreiung, weil bezahlt wurde mit dem kostbaren Blut von Jesus. Der höchste Preis ist bezahlt worden und das ist Fakt. Und da müssen wir uns einfach völlig überzeugen lassen vom Wort Gottes. Ja, das ist oft das Problem, da man nicht so hundertprozentig überzeugt ist, weil die Sinne was anderes vermitteln, weil der Erfahrungsglaube noch so vehement dagegen arbeitet oder weil irgendein Religiöser oder irgendein Prediger etwas anderes gepredigt hat und diese Dinge hängen uns oft lang nach, meint man gar nicht. Und wenn es dann drauf ankommt, dann kommt die Erinnerung wieder an irgend so einen blöden Spruch von irgendeinem Prediger, der dir Zweifel in das Herz hineingesät hat und merkst, hey, steckt es immer noch da. Ja, diese Zweifel behindern dann unsere Freimütigkeit im Glauben und macht es kaputt. Also das ist schon eine wichtige Sache, dass unsere Herzen von dem ganzen Schrott, von all diesen Zweifeln und Lügen und Erfahrungsglauben oder einfach schlechten Erfahrungen wieder gereinigt werden. Weil wenn uns Herz verurteilt, haben wir ein Problem. Wenn uns Herz nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit und was immer wir beten, empfangen wir von ihm, heißt es in 1. Johannes 3, 21, 22. Ein Christ, der ohne jegliche Verdammnis ist, ohne jegliche Verdammnis, ohne jeglichen Zweifel, der hebt die Welt aus den Angeln. Ja, und darum ist es so gut und so wichtig, dass wir diese Wahrheiten in unser Herz hineinschreiben, hineinpumpen, als Wasserbad für unser Herz, dass einfach der ganze Schrott, die ganzen Lügen sich verdünnisieren müssen. Durch den Glauben reinigt der Herr unsere Herzen, sagt Apostelgeschichte 5, 9. Und durch den Glauben an was? Durch den Glauben an sein Wort, an Jesus, an sein Blutopfer, an das ganze Erlösungswerk. Gut, schauen wir mal. Entscheide dich immer wieder, Gottes Wort zu glauben. Entscheide dich auch immer wieder, Gottes Wort zu hören und zu lesen. Weil wenn du es nicht hörst und nicht liest, dann wie sollst du es glauben, ne? Und dann habe ich ja oft einmal was schnell vergessen, müssen wir es öfter lesen, oder? Man kann jetzt nicht sagen, wie mit einem Roman, habe ich schon gelesen, passt schon, weiß, wie es ausgeht. Die Bibel ist ein lebendiges Buch und wenn du da drin suchst, mit Gebet suchst, eine Antwort suchst auf deine Frage, auf deine Sache und da anfängst zu blättern, früher oder später kommt das richtige Wort aus der Schrift, das dich anspringt und das dir die Antwort Gottes schwarz auf weiß bringt. Ich habe das schon oft erfahren. Das ist, Gott spricht durch die Bibel, Gott spricht oft durch sein Wort. Er kann auch durch andere christliche Bücher zu dir sprechen. Kein Thema, aber erste Wahl ist einfach sein Buch, die Bibel. Ein Christ, der diese Gemeinschaft mit Gott lebt, der vor Gott immer wieder hintritt, er weiß einfach, der die Bibel liest, muss ich auch noch sagen, dieser Christ weiß, dass er als geliebtes Kind vor seinem liebenden Vater stehen darf, dass er da kommen darf und beten darf und empfangen darf. Er weiß, dass das sein Vorrecht ist wegen dem Blut von Jesus. Und er weiß auch, dass seine Bitten, seine Anliegen nicht abgelehnt werden können, weil das Blut von Jesus nicht abgelehnt worden ist. Die Christen wissen das oder sollten das wissen. Ja, viele wissen es nicht einmal und viele haben alttestamentliches Zeug wieder mit hineingemischt. Das passt einfach nicht mehr zusammen, weil wir nicht mehr im alten Bund sind. So ein Christ, der das weiß und glaubt, so muss ich eigentlich sagen, der sagt dann, für meine Befreiung und Heilung wurde bereits bezahlt. Mit dem Blut Jesu wurde es bezahlt. Und er sagt, ich glaube das. Ja, und deshalb werde ich befreit und deshalb werde ich geheilt. Und deshalb werde ich gesegnet. Und deshalb werden sich die Verheißungen Gottes in meinem Leben erfüllen. Ja, ob Heilung oder sonstige Anliegen. Die Verheißungen Gottes werden sich erfüllen, weil Gott zugesagt hat, dass die Verheißungen sich erfüllen. Er sagt, jawohl, es werden Durchbrüche geschehen in der geistlichen Welt, damit diese Dinge alle mich erreichen und über mich kommen. Weil das ist mein Erbe in Christus Jesus. Und mein himmlischer Papa ist gerade dabei, mein Recht auszuführen. Halleluja. Das sagt der glaubende Christ. Ein Christ, der die Wahrheiten ja, gelehrt bekommen hat, der sie angenommen hat, der sie glaubt, der sagt so. Mein Erbe in Christus Jesus gehört mir bereits, ich habe es geerbt und mein Papa ist gerade dabei, all diese Rechte, all dieses Erbteil mir zu geben. Es strömt über, es kommt, das ist eine Glaubensaussage. Ja, hartnäckiges Gebet ist dann oft einmal schon maßgeblich und dafür gibt es ja auch ein Gleichnis. Lukas 18, ab Vers 1. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Das ist ein Gleichnis. Ja, der Richter, der wollte nicht gleich. Aber Jesus sagt, Gott aber, er führt unser Recht aus, wenn wir hartnäckig beten, wenn wir im Glauben dranbleiben, wenn wir anklopfen, wenn wir suchen, was jetzt Sache ist da in meinem Fall, wo das Gebet scheinbar noch nicht erhört ist. Was ja nicht stimmt, es ist erhört, aber es ist ja noch nicht geworden. Um das geht's. Also Gott wird unser Recht ausführen, wenn man in echten, hingegebenen Glauben kommt. Das Blut Jesu ist unsere Garantie dafür. Weil unser Recht auf Heilung, unser Recht auf die Segnungen und Verheißungen ist damit erkauft. Und unser Vater führt unser Recht ohne Verzug aus. Das heißt, es ist in Bearbeitung, er ist dabei, unsere Rechte auszuführen, unsere Segnungen auf uns überströmen zu lassen. Gut, da hören wir auf, jetzt machen wir noch einen Lobpreis, oder?
Halleluja, wie sollst du sagen? Ich bin geliebt von meinem himmlischen Papa. Ich bin erlöst, ich bin geheilt, ich bin befreit durch das Blut Jesu. Es ist bezahlt für mich. Es ist bezahlt. Und mein himmlischer Papa führt mein Recht ohne Verzug aus. Er ist gerade dabei, mein Recht auszuführen. Ja, weil es die Rechtsforderung erfüllt ist und weil er mich liebt und weil er mir Gnade gegeben hat. Halleluja. Danke, Jesus. Es ist die Zeit der Freilassung, es ist die Zeit der Rückgabe alles Eigentums. So sagt uns dieses Wort Jubeljahr. Ja, es wird zurückgegeben, es wird zurückerstattet. Das Jubeljahr ist jetzt, diese Jubeljahrzeit ist jetzt, die Zeit des neuen Bundes. Halleluja, danke Jesus. Es wird uns zurückgegeben, zurückerstattet, was der Feind gestohlen hat. Wir leben in seiner Gerechtigkeit, Jesus. Du hast uns deine Gerechtigkeit gegeben. Vollkommen gerecht, sündlos, wie du auch warst. Vor den Gnadenthron hinzutreten. Ein Gerechter darf auftauchen, ein Gerechter darf bitten, ein Gerechter darf kommen und ein Gerechter empfängt. Halleluja, danke, Jesus. Und dir empfangen wir aus deiner Fülle, Jesus. Von dem Gnadenthron. Ehre sei dir, Jesus. Und wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, unseren König, unseren Retter, unseren Erlöser, unseren Heiler. Wir preisen dich, Jesus, weil du dasselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist heute dasselbe, Jesus. Und wir berühren dich durch unseren Glauben, Jesus. Wir können dich nicht körperlich berühren, aber wir können dich im Geist berühren durch unseren Glauben. Unseren Glauben und dein Wort, Jesus. Und so berühren wir dich, Jesus. So nähern wir uns zu dir, Herr, vor deinem Gnadenthron. Wir berühren dich, Jesus, durch Glauben. Und damit empfangen wir, Jesus, Freisetzung, Heilung, Segnungen, je nachdem, was notwendig ist. Je nachdem, wie wir dich mit Glauben berühren, Jesus. Aber wir dürfen mit Freimütigkeit hinzutreten. Mit Freimütigkeit, in der vollen Gewissheit des Glaubens, sagt uns die Schrift. In der vollen Gewissheit des Glaubens. Danke, Herr. Du hast für uns bezahlt. Mit deinem eigenen Blut, mit deinem eigenen Leben. Mit deiner Seele hast du bezahlt für uns. Du hast jegliche Krankheit die Basis entzogen, den Boden unter den Füßen weggenommen, weil du die Sünde gesühnt hast. Die Strafe hat dich getroffen, damit wir geheilt sein, damit wir gerecht sein, damit wir gesegnet sein. Danke, Jesus. In dir sind wir eingepfropft, in diesen Ölbaum. In dir sind wir im Baum des Lebens. Der fließt Leben. Und wo Leben ist, muss Tod weichen, damit auch Krankheit, damit auch Gebrechen, Schwachheiten. Alles muss weichen, weil das Leben fließt. Leben fließt aus dem Baum des Lebens. Leben fließt aus dem Ölbaum. Der Strom des Lebens fließt von Jesus aus, vom Thron Gottes aus. Der Strom des Lebens durchdringt unsere Herzen, reinigt unsere Herzen. Unsere Herzen werden gewaschen im Wasserbad des Wortes, gereinigt. Von allen Erfahrungsglauben, Zweifel und Unglauben, von allen Lügen, erfüllt mit deiner Wahrheit, Jesus. Unsere Herzen erfüllt mit deiner Wahrheit, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe. Preis und Ehre dir, Herr. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen auf das Blut, das runtertropft, das den Erdboden gedrängt hat. Und wir schauen auf das Blut, das du in den Himmel gebracht hast. Dein eigenes Blut, makellos, vollkommen, sündlos hast du es hingebracht. Es wurde geprüft und es wurde angenommen. Darauf schauen wir, Jesus. Das Blut wurde angenommen, also als Opfer. So schauen wir darauf im Glauben. Dann ist es genauso viel, als hätten wir selber dieses Blut dargebracht. Dein Opfer hat ausgereicht, Jesus. Hat uns ein für alle Mal vollkommen gemacht. Ein ewiges Opfer. So setze ich jetzt die Salbung frei auf jeden Einzelnen von uns. Die Salbung, mit der der Herr uns gesalbt hat, den Heiligen Geist, setze die Salbung frei zur Heilung, zur Freisetzung. Jede Krankheit, jedes Leiden, jedes Gebrechen wird geheilt durch die Wunden Jesu, wird geheilt durch das Blutopfer Jesu, wird geheilt durch die Salbung des Heiligen Geistes. Alles wird befreit, wo vom Teufel überwältigt wurde, wird alles befreit. Befreit und geheilt. Wir sind nicht mehr überwältigt vom Teufel, sondern überwältigt von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Überwältigt von der Liebe Gottes. Überwältigt von der Vaterliebe. Überwältigt von Gottes Liebe. Halleluja. Lass dich überwältigen von Gottes Liebe. Seine Gnade wird ewig. Seine Gnade ist gerade jetzt da. Sie ist jeden Morgen neu und geht den ganzen Tag, die ganze Nacht. Wir stehen unter seiner Gnade. Und die Gnade Gottes ist immer größer als das Problem, als die Krankheit, als Satans Werk, Attacken Satans. Die Gnade ist größer. Die Gnade ist uns geworden. Das Gesetz ist durch Mose geworden, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Wie gut, dass wir jetzt in dem neuen Bund sind. Ohne Gesetz ist Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, sagt uns die Schrift. Durch den Glauben an Jesus. Ehre sei dir dafür, Jesus. Welch große Gnade. Danke, Herr. Für uns hast du es getan. Zu unseren Gunsten ist es geschehen. Preis sei dir, Jesus. Große Gnade. Übergroße Gnade. Reichtum seiner Gnade. Reichtum seiner Gnade. Unbegreifliche Gnade. Erstaunliche Gnade. Ein Opfer hat genügt. Ein vollkommenes Opfer hat ausgereicht. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ein Amen, ein Amen. Preist den Herrn.